Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute haben wir euch wieder einen Klassiker aus dem Ruhrpott mitgebracht.
Oh, da bin ich mal gespannt. Ruhrpott ist immer gut.
Dieser Fall war übrigens schon länger gewünscht und jetzt sind wir diesem Wunsch nachgekommen. Ich beginne. Drei Männer sitzen in einer Wohnung mit einer geladenen Waffe.
Was? Wie sind die denn drauf?
Ja, sie gehen die letzten Details ihres Überfalls durch. Die Wohnung befindet sich in Haltern. Es ist der 29. Mai 2010 gegen 20 Uhr. Geplant ist der Überfall auf den Geschäftsmann Hühnerklaus. Dieser kommt aus dem Kreis Datteln bzw. Kreis Recklinghausen-Datteln.
Irgendwas sagt mir der Name. Ich glaube, den habe ich mal gehört. Irgendwie Hühnerklaus war doch eine ganz große Nummer. Der hatte doch richtig viele...
Ein ganz netter, älterer Herr, der auch ein sehr, sehr guter Chef war. Die drei Männer begeben sich an das Grundstück. Einer von ihnen entfernt sich, der soll nämlich später den Fluchtwagen fahren. Die beiden Verdächtigen schleichen sich an das Grundstück heran. Doch der Platz, den sie ausgesucht haben, ist nicht ideal und so wechseln sie noch einmal. Dann bleiben sie hinter der nächsten gewählten Tanne stehen. Es ist etwa 22 Uhr, als Klaus K. auf sein Grundstück fährt. Der 80-jährige Mann kommt nach Hause. Für sein Alter galt Klaus als sehr fit und noch richtig agil. Mit seinen grauen Haaren und seiner goldenen Brille wirkt er immer sehr freundlich und hat einen sehr freundlich offenen Blick.
Mhm.
Außerdem wirkt er sehr gepflegt und trägt meistens einen Anzug oder ein Jackett. Nichts ahnt, dass sein Leben gleich vorbei sein wird, schläft seine Frau nur wenige Meter entfernt in dem gemeinschaftlichen Schlafzimmer. Klaus steigt aus seinem Auto aus. Einer der Männer beginnt auf Klaus zuzulaufen und hält die geladene Waffe in der Hand. Eigentlich hatten sie die Waffe nur geholt für den Fall, dass es Wachhunde auf dem Grundstück gibt. Oder wenn Klaus sich wehren würde. Doch dann löst sich aus der Waffe ein Schuss. Wenige Millimeter von dem Kopf von Klaus entfernt. Die Kugel trifft den Geschäftsmann mitten ins Gesicht. Es zeigt sich eine Wunde von 4x4 Zentimetern.
So groß?
Ja, wenn man den Schusswaffe direkt ein paar Millimeter vom Gesicht entfernt hält.
Das ist viel. Also 4x4, das sind 16, das ist ja ein Riesenloch, also 16 Quadratzentimeter ist ein Riesen.
Das ist eine Riesenwunde. Die Frau von Klaus hat den Schuss nicht gehört. Die zwei Männer werden nervös, denn es sollte nur ein Überfall werden und kein Mord. Sie lassen den toten Klaus vor seiner Villa liegen und begeben sich auf die Flucht. Ohne die gewünschte Beute. Und er stellt sich später auch raus, sie haben halt das Bargeld, was er sogar dabei hatte. Er hatte über 2000 Euro dabei und eine sehr teure Uhr und das nehmen sie nicht mit. Also die sind einfach jetzt total verstört, weil das war wirklich nicht geplant und das sagen sie hinterher auch. Die Männer rennen zum Kanal, denn dort soll der dritte Mann auf sie warten. Doch der wartet nicht bei dem gewünschten Ort und taucht einfach nicht auf.
Also die Zuverlässigkeit hier, aber bei Berufskriminellen ist aber auch nicht mal so wie immer.
Ja, das stimmt. Die beiden werden panisch. Sie werfen ihre Masken in die nächste Büsche.
Aber da sieht sie doch dann der erste Ermittler.
Ja, oder der nächste Spaziergänger. Und so ist es später auch. Einer wirft dann die Munition in den Kanal, so wie die Waffe. Und wie du gesagt hast, spätere Zeugen finden dann die Masken und die Polizeitaucher werden auch später im Kanal die Patronen finden.
Ja, weil der Kanal keine Strömung hat oder kaum Strömung hat, ne? Wenn das jetzt ein Fluss wäre, der eine ordentliche Strömung hat, dann könnten die natürlich, aber so.
Außerdem muss der Dritte, der eigentlich nicht aus dem Ort kommt, am nächsten Tag an einer Gaststätte abgeholt werden, weil er sich verlaufen hat auf der Flucht.
Wenn es jetzt nicht einen Toten gäbe, ne, dann könnte man das wirklich als Krimikomödie aufführen.
Vielleicht könnten wir an dieser Stelle dann nochmal darauf eingehen, wer unsere drei Täter überhaupt sind und wer war unser Opfer. Klaus K. ist ein 80-jähriger Geschäftsmann, welcher in den 50er Jahren mit der Geflügelzucht begonnen hat. Dann ist er in den Handel übergegangen und hat sein Geld immer weiter und sehr gewinnbringend investiert. 1997 hat er das Hotel Seehof gekauft in Haltern und hat es umgebaut mit über 100 Zimmern.
Oh.
Vielleicht kommt dir das daher bekannt vor.
Nee, eigentlich nicht. Irgendwie kenne ich das aber anders, als ob der... Hatte der vielleicht auch Marktstände oder sowas? Mit seinem Geflügel, dass er das auch bestimmt noch als gegrilltes Hähnchen am Markt verkauft hat oder so?
Bestimmt. Und ja, das Hotel Seehof soll so der Treffpunkt in Haltern gewesen sein, wenn man dort ein Blind Date mit jemandem hatte.
Okay. Ich dachte immer der Sauerlandstern, aber okay.
Er hat das Hotel für mehrere Millionen renoviert. Außerdem besaß er mehrere Immobilien, welche er erfolgreich und gewinnbringend vermieten konnte. Trotz seiner 80 Jahre hatte Klaus seine Firma zwar an seine Kinder überschrieben, war aber dennoch immer aktiv. So zeigte er sich morgens im Geflügelbetrieb und abends ließ er sich gerne im Hotel blicken. Und das wussten auch alle Angestellten und Bekannten, dass er so einen gewissen Tagesablauf gehabt hat. Er führte mit seiner Frau ein sehr gutes Leben und auch eine gute Ehe. Unser Hauptverdächtiger ist Mladen P., welcher als Kellner in der Nähe des Hotels gearbeitet hat. Zwar nicht in dem Hotel Seeblick, sondern in einem Café in der Nähe. Aber so hatte er immer Kontakt oder wusste auch, wer
da vorbeigeht
wer
und
Klaus
wer da ein
war.
Wer Klaus war. Mhm.
Und vom Sehen her kannten sie sich. Schon einige Jahre vorher entsteht beim Laden die Idee, den Hühner Klaus zu überfallen. Klaus war nämlich wirklich dafür bekannt, viel Bargeld mit sich zu tragen. Manchmal sogar um die 30.000 Euro. Weil er dann auch die Geschäftskasse
ist normal.
Hatte.
Natürlich, das ist nichts Ungewöhnliches jetzt.
Laden war damals ein 41-jähriger Kroate.
Wie heißt der Laden?
Mladen.
Mladen.
Ja, Mladen P., genau. Dann gibt es den 46 Jahre alten Michael M., welcher als Erzieher in einer Wohngruppe in Gelsenkirchen gearbeitet hat.
In einer Wohngruppe, wo du doch eigentlich das Vorbild sein sollst für die Leute. Oh Gott.
Das sind so Leute, da denkst du, ja, vielleicht was Kleinkriminelles, aber bei einem Erzieher. Also er hat halt 8 Jahre, nicht nur, das ist nicht so ein Job oder so gewesen, sondern 8 Jahre hat er mit schwer Erziehbaren fest in dieser Wohngruppe gearbeitet.
Da hat es jemanden wohl mit ähnlicher Struktur dahin verschlagen.
Mhm. Und dann gibt es noch den 47-jährigen Volker H., ebenfalls aus Haltern. Der hatte immer verschiedene Jobs und ist immer verschiedenen Tätigkeiten nachgegangen, war aber nie wirklich lange arbeitslos und hat unter anderem für Greenpeace gearbeitet und war da Aktivist.
Da gibt's kein Geld für.
Ja, aber er hat sich dann ja schon irgendwo engagiert, wo du auch denkst, ach ja, klingt ja eigentlich ganz nett. Er war auch mal Safari-Jeep-Fahrer und hat sich halt mit allem über Wasser gehalten, aber er hat immer eine Arbeit gehabt. Er war auch derjenige, der später den Revolver für den Überfall besorgt hat. Im Laden hat auf eine Waffe bestanden und er wollte halt, wie gesagt, irgendwie den Widerstand vermeiden. Und er hatte halt auch große Angst, dass es vielleicht einen Hund
wäre
auf dem Grundstück geben könnte.
Mhm. Wäre logisch gewesen, ja.
Zunächst gaben die Mittäter Widerstand und haben gesagt, eine Waffe wäre gar nicht nötig, aber sie konnten sich nicht so recht bei Laden durchsetzen. Es stellt sich später heraus, dass es auf dem Anwesen zwar keine Wachhunde gibt, aber 14 Überwachungskameras. Allerdings ist genau die Kamera von dem Eingang, vor dem die Täter später stehen, leider kaputt. So kann nicht genau rekonstruiert werden, was genau an dem Abend passiert ist. Ein Gerichtsgutachter sagt später aus, dass es sich bei der Waffe um eine Smith & Wesson handelt, Kaliber 357 Magnum.
Mhm.
Die Waffe...
Smith & Wesson, das ist eine sehr, sehr gute Firma.
Mhm.
Sehr teure
da
Firma.
Da kennt sich jemand aus.
Das ist ein Markenprodukt, ein gutes.
Und jetzt kommen wir nochmal zu der Sache, wo du gerade gesagt hast, wie kann das denn sein, dass die Wunde so groß ist? Der Gerichtsgutachter sagt später, dass die Waffe nur wenige Millimeter vom Kopf des Opfers entfernt war. Daher gibt es auch einige Zweifel an der Aussage, dass der Täter ja, das nicht geplant habe, weil, wie gesagt, so
nah. Da löst sich kein Schuss eigentlich, ne?
Ja, da, so ein bisschen zweifeln die da dran. Aber da die Kamera nicht funktioniert hat, kann man das nicht genau sagen. Und im Zweifelsfall muss man den Angeklagten glauben. Die drei Täter werden trotz vieler Beweise erst 9 Monate nach der Tat festgenommen. Also zwar werden relativ schnell die Maske und die Patronen gefunden, aber die, ja.
Die wissen aber nicht, wer dahinter gesteckt hat. Genau,
die gefundene DNA ist noch nicht in der Datenbank aufgenommen. Die Polizei hat zunächst die Geschäftspartner von Hühner Klaus unter Verdacht, weil man ja immer denkt, oh ja.
Entweder Familie oder Geschäftspartner. Hm?
Genau, klar. Das nähere Umfeld. Und sucht halt erstmal in der Richtung. Es gab um die 400 Vernehmungen und sogar 450 freiwillige Speichelproben. Doch die führen zu nichts. Dann erhält die Polizei einen Tipp von einem Informanten. Außerdem lief der Fall auch nochmal bei Aktenzeichen XY. Nach dem anonymen Hinweis werden Laden, Volkhorn, Michael festgenommen. Alle drei sind nach der Tat in ihrem normalen Leben wieder angekommen und sind dem weiter nachgegangen.
Da sie keine Beute hatten, blieb ihnen auch nichts übrig.
Aber als die Polizei vor der Tür steht, wirkt zum Beispiel Laden fast erleichtert und alle sind ziemlich ruhig vor Gericht. Nur bei Volker H. hatte man kurz Bedenken, dass er flüchten wollte. Er hat zum Beispiel bei der Untersuchung einen externen Arzt angefordert und da hat man halt gedacht, da steckt irgendwas hinter. Aber er scheint irgendeine Erkrankung gehabt zu haben und wollte dann daher den Arzt seines Vertrauens haben. Er wurde später zum Gerichtsprozess mit mehreren Beamten ins Gericht gebracht und die Zuschauer mussten durch eine extra Schleuse durch, die dann extra Sicherheit geben sollte. Es verlief alles gut. Und auch der Verteidiger von Volker teilte mit, dass sein Mandant keineswegs die Absicht hatte zu fliehen. Der Prozess fand im Schwurgericht Bochum statt. Die Täter werden zu 12, 7 und 5 Jahren Haft verurteilt. Reue zeigten die Täter allerdings nicht, sondern die waren zwar eher ruhig, aber keiner hat irgendwie ja, die Familie vom Hühner Klaus kontaktiert oder mal einen Entschuldigungsbrief geschrieben oder mal irgendwie sich ein bisschen reumütig gezeigt.
Das könnte natürlich auch die Scham sein, ne? Weil die bekommen ja meistens dann doch einen Strafnachlass, wenn man da so Reue zumindest vor Gericht vorspielt und Briefchen schreibt. Du machen das ja viele Täter. Vielleicht ist es bei ihnen einfach auch die Scham dann doch.
Das kann schon sein.
Dass sie sich einfach wirklich schämen.
Andererseits, Worte bringen dir den Menschen auch nicht zurück, ne?
Ja. Nee, das nicht.
Nachdem Laden nämlich seine Sturmhaube weggeworfen hatte, wir erinnern uns, wird seine DNA in der Datenbank gespeichert und dann mit einer anderen Tat in Verbindung gebracht.
Ah, okay. Er ist also ständig dabei.
Und zwar war der Überfall auf eine Anwaltswitwe aus Bochum, die kannte er von seinem Kellnerjob. Die war auch gut situiert und die hatten sogar ein Vertrauensverhältnis. Und der Fall fand am 7.01.2006 statt. Er überfiel die alte Dame mit einem Komplizen, der bis heute unbekannt ist und wohl den Namen Marco hatte, aber man weiß es nicht genau. Er brach in ihr Schlafzimmer ein, schlug ihr mit einer Taschenlampe auf den Kopf und zwang sie, ihren Tresor zu öffnen. Dann zerschnitt er ihr Bettlaken mit einem Küchenmesser von ihr, also hat das aus der Küche geholt, und fesselte sie damit. Die beiden Unbekannten entkamen mit einer Beute von 100.000 Euro und Schmuck.
Ja, so hatte er sich das bestimmt jetzt hier auch gedacht.
Ja, so hatte er sich das bestimmt auch gedacht. Und wahrscheinlich sind die 100.000 dann 2010 aufgebraucht gewesen, vor allem, wenn du die gezahlt hast.
Sie waren aufgebraucht, klar. Ist ja auch nicht so viel.
Das benutzte Küchenmesser verblieb mit seiner DNA in der Wohnung der Witwe. Und das hat dann die Polizei natürlich gesichert. Und später fand man die Sturmhaube. Man wusste dann, okay, das ist derselbe Täter, aber man hatte den Täter noch nicht. Als dann die Maske mit der DNA von Laden gefunden wird, erfolgt ein späterer Treffer in der Datenbank. Und deshalb ist auch er derjenige, der die höchste Strafe an Gefängnis erhält, weil er halt schon eine Vortat begangen hat. Der unbekannte Informant ist allerdings nicht entdeckt oder gefunden worden und wollte lieber anonym bleiben.
Okay.
Jedoch waren ihm die 100.000 Euro Belohnung, welche die Familie zunächst ausgesetzt hatte, nicht genug. Und so schickte er seinen Anwalt vor, der mit der Familie verhandelte, um das Wissen zu teilen.
Mhm.
Der Tippgeber pokerte mit seinem Anwalt die Belohnung auf 300.000 Euro hoch.
Wahnsinn.
Später versucht das Gericht, den Informanten zu enttarnen und geht damit auch vor Gericht, damit die Identität preisgegeben werden kann.
Mhm.
Aber sie scheitern. Und zudem gab es dann auch seitens der Familie einen Prozess gegen das oder für das Arbeitsgericht. Die Familie klagte nämlich vor Gericht, ob Klaus auf dem Arbeitsweg erschossen wurde oder nicht. Wobei er war ja eigentlich offiziell, hat er ja die Firma schon
überschrieben gehabt, ne?
Aber ich weiß nicht, ob das dann trotzdem als Arbeitsweg gilt. Und sie haben versucht, da noch Geld rauszuholen. Aber die Versicherung wollte halt damals nicht zahlen. Und dann klagen sie halt vor dem Arbeitsgericht. Der Richter entscheidet aber zugunsten der Versicherung, da er vor der Haustür gestorben ist und sein Arbeitsweg somit beendet war. Und ja, Betty, was glaubst du am Ende unseres Falls? War es ein Versehen oder war es geplanter Mord?
Das ist eine schwierige Frage. Also im letzten Fall hat er die Witwe nur bedroht und vielleicht war das tatsächlich sein Plan. Aus der einen Seite weiß ich, es können sich Schüsse tatsächlich lösen, vor allem wenn jemand aufgeregt und angetrunken ist und vor allem wenn jemand wenig Erfahrung hat. Ja, es ist schwer, aber es kann natürlich genauso gut sein, dass er doch geschossen hat. Andererseits, ja, schwer zu sagen, schwerer Punkt. Was meinst du denn?
Also ich muss sagen, die haben sich schon so sehr laienhaft angestellt.
Ja.
Wie so ein Stummfilm, wo der Räuber auf der Flucht ist vor den Gendarmen und so, ja. Also ich glaube schon, ich meine, die hatten alle irgendwie keine großen Vorstrafen, waren alle recht ruhige Bürger, hatten alle eine Arbeit.
Ja, er war schon, der hatte schon einen Raubüberfall vorab, ne?
Ja.
Die Witwe wird bleibende Schäden seelischer Art erlitten haben und er wird das jetzt einfach gedacht haben, ich mache das jetzt bei allen Reichen, die ich kenne.
Ja gut, aber ich glaube nicht, dass die bösartige Killer waren, also das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass das aus Versehen war.
Mhm.
Ja, und so war die Geschichte von Hühner Klaus. Der gewünschte Mord, den wir vorstellen sollten.
Ich meine auch, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, Hühner Klaus.
Vielleicht bist du da zufällig vorbeigeritten.
Nein, ich bin da nicht zufällig vorbeigeritten und auch nicht da vorbeigelaufen. Ich war in Haltern nur einmal zum Eisessen. Sehr lecker, aber...
Oh, hattest du auch ein Blind Date?
Nein, nein. Ich hatte eine ganze Gruppe Kinder dabei.
Ach so, gut. Ja, ihr Lieben, was glaubt ihr? Mord oder Versehen? Und?
Naja, Mord geht ja schon deshalb nicht, weil die ja kein Geld mitgenommen haben, ne? Also ein versuchter Raubüberfall mit Todesfolge.
Ja, deshalb sind es auch nur so wenig Jahre. Weil es ja im Zweifel für die Angeklagten. Und du konntest ja nicht sehen, ob sie ihm gedroht haben oder ob der Schuss sich aus Versehen gelöst hat. Die Kamera war ja aus.
Ja, es ist schon schwierig, ne? Ein Mensch ist tot. Ja, schwierige Sache.
Schwierige Sache. Ja gut, ihr Lieben, dann sagen wir...
Jawohl, bis zum nächsten Mal.
Und?
Vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen und Anregungen. Also, ja, das wäre schön. Also, wenn ihr noch von irgendeinem raffinierten Mord hört, obwohl ja jetzt langsam so wieder die Zeit für die Ferien-Specials ist.
Und da haben wir auch schon was im Petto.
Gut.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.